Da ist er wieder, der Survival Bushcraft Podcast. Und ich bin der Martin von survival-kompass.de. Und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, ja, was uns in der kalten Jahreszeit erwartet, den Winter. Der Winter bringt Kälte und Dunkelheit. Und viele Menschen wollen eigentlich da mehr zu Hause bleiben, an der schönen warmen Heizung sitzen. Für uns Outdoor-Leidenschaftler ist das aber vielleicht ein bisschen anders. Denn es gibt viele Bushcraft- und Survival-Fähigkeiten, die du auch in den Wintermonaten üben kannst. Und ich bin dafür, dass wir nicht unbedingt einen Winterschlaf halten, sondern ja auch an den Jahreszeiten rausgehen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Weil das fordert uns nochmal genau in den Punkten, wo wir vielleicht eben in unserer Komfortzone sitzen. Und es gibt tolle Sachen zum Üben im Winter, die wir eben machen können. Und ich möchte dir heute 10 Ideen zeigen, wie du auch im Winter deine Fertigkeiten verbesserst. Die erste Fertigkeit, die ich dir ans Herz lege zu üben im Winter, ist eine Schneehütte bauen. Und ich kann mich noch gut an die Winter erinnern bei mir in Thüringen vor 10, 15 Jahren, die waren grandios. Ja, da lag so viel Schnee, das kenne ich heute gar nicht mehr. Ich weiß nicht warum, vielleicht bin ich an der falschen Stelle hier oben in Berlin. Hier schneit es ja nicht so viel. Aber ich habe auch das Gefühl, dass leider die Winter so ein bisschen zurückgegangen sind und ich gar nicht mehr in den Genuss komme, hier Schneehütten zu bauen. Denn aus Schnee lassen sich wunderbare Höhlen und Schutzbehausungen bauen. Das funktioniert besonders gut bei Schneeverwehung oder wenn du eben schon einen Hügel vorfindest, weil dann kannst du den Hügel prüfen und schauen, ob du dort vielleicht eine Höhle reingraben kannst. Ich möchte jetzt sagen, dass es ungefähr grundsätzlich 2 Arten von Schneebehausungen gibt, die du bauen kannst. Das ist einfach erstmal das Iglo. Das Iglo ist gebaut, da formst du Schneeblöcke aus verdichtetem Schnee. Die stapelst du dann in einem Kreis, bis eine Kuppel entsteht. Und für ein Iglo brauchst du festen, also verdichteten Schnee. Sonst fallen die Blöcke auseinander. Dann gibt es noch das Quincy. Und hier gräbst du in einen vorhandenen Schneehaufen eine Höhle hinein. Und meistens ist dieser Schneehaufen durch Verwehungen gebaut worden, also durch Windverwehungen. Und mit der Zeit verfestigt sich dann dieser Schneehaufen und du kannst dort dann deine Höhle hineinbauen. Alternativ kannst du auch den eigenen Hügel aufschütten, den Schnee verdichten und dann eine Höhle hineingraben. Und die Schneehöhlen sind nicht nur eine gute Notunterkunft, sondern du kannst auch in den Schneehöhlen perfekt in den Bergen zum Beispiel schlafen. Der Vorteil von Iglos und Schneehöhlen ist, dass sie wetterfester und robuster als Zelte sind. Gerade in den Bergen hast du vielleicht ein Zelt, was 2 dünne Stofflagen besitzt, wird es da drin garantiert nicht in irgendeiner Weise warm. Und in der Schneehöhle kannst du das schaffen, indem du mit deiner eigenen Körperwärme und vielleicht einer Kerze dort die Temperatur auf wenigstens 0 Grad bekommst. Das funktioniert. Aber Achtung, ein Feuer gehört nicht in die Schneehöhle. Ja? Und du solltest dir auch nochmal genau anschauen, was es bedeutet, wenn du in einer Schneehöhle schläfst, weil es gibt auch Gefahren, die in einer Schneehöhle vermieden werden müssen. Das möchte ich jetzt nicht näher ausführen, da mache ich vielleicht auch nochmal eine andere Podcast-Folge zu. Okay, Punkt 2. Was kannst du im Winter auch noch üben, um deine Fertigkeiten auf nächste Level zu bringen? Feuer entzünden. Wenn du im Sommer es schaffst, ein Feuer zu entzünden, dann empfehle ich dir, das auch im Winter zu probieren. Und eben nicht nur kurz eine Flamme zu erreichen, sondern auch wirklich rauszugehen, um ein Feuer zu machen, was länger brennt. Weil dort hast du zu kämpfen mit unheimlich viel Feuchtigkeit im Winter. Find mal in einer schneebedeckten Landschaft wirklich schönes, trockenes Holz, ja, was nicht komplett feucht ist. Und wenn du Glück hast, und wie ich, zum Beispiel letzten Winter, findest du ein paar tolle Kiefern oder Fichten, wo unten diese ganz fein, schön abgestorbenen Reisigäste hängen. Und wenn du die findest, dann hast du schon mal richtig viel Glück, weil dann kannst du ziemlich schnell ein Feuer machen damit. Wenn du die aber nicht findest und du musst zum Beispiel Holz nehmen, was auf dem Boden liegt, dann wird es schon echt schwieriger. Dann musst du vielleicht erst ein Feuer machen und dann nach und nach die Holzstücke, die feucht waren, dort am Feuer wieder trocknen. Und richtig schwierig wird es, wenn du zum Beispiel anfängst, ein Feuer zu machen mit dem Feuerbohrer. Denn dein Feuerbohrerset, das zieht die Feuchtigkeit an sich im Winter. Es ist viel, viel leichter, mit dem Feuerbohrer im Sommer ein Feuer zu entfachen und eine Glut zu schaffen, als im Winter. Ich habe das erst letztes Jahr erlebt oder dieses Jahr im Frühling, wo es auch noch ziemlich kalt war, das war im März, hat den Feuerbohrer mit und am Tab liegen und es hat so viel mehr länger gedauert, mit dem Feuerbohrer eine Glut zu erschaffen, als wenn ich in der Nacht 20 Grad habe. Ja, im Winter und im Frühling, da zieht halt die ganze Feuchtigkeit, die dort herrscht, in alle Dinge, die dort rumliegen, in die Kleidung, in die Schuhe, in dein Feuerbohrerset, in deinen ganzen Rucksack. Und da macht es natürlich viel aus, wenn du zum Beispiel dein Feuerbohrerset ordentlich schützt. Aber auch selbst mit dem Feuerstahl oder mit den Streichhölzern ist es einfach in der kalten und feuchten Jahreszeit oft viel schwieriger als in der warmen, trockenen Jahreszeit. Mein Tipp hier also an dich, geh raus, wende die verschiedenen Feuertechniken an, die du bereits im Sommer geübt hast. Und wenn du im Winter problemlos ein Feuer entzünden kannst, dann wird es im Sommer ein Kinderspiel. Also, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die du auch diesen Winter mal ausprobierst. Und vielleicht gehst du jetzt nochmal raus und übst es. Und dann kannst du nochmal in 3 Monaten schauen, ob es da genauso gut noch funktioniert. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst mit dem Thema Feuer, dann empfehle ich dir auch, lass mal den selbst hergestellten Zunder zu Hause und schau mal, was du im Winter an natürlichen Zunder findest, um dein Feuer eben zu entfachen. Ja, mir fällt als erstes die Birkenrinde ein, aber was könnten wir dann noch nehmen, wenn die wirklich mal nicht vorfindbar ist? Wir könnten noch Kienspan nutzen, also sehr harzreiches Holz, aber stell dir mal vor, du bist im Süden von Deutschland unterwegs, wo du vielleicht nur Fichten hast und nicht so viel Kiefern, die wirklich viel Harz in den Wurzeln und in den Astaustritten führen, sondern du hast vielleicht viel mehr Fichten, wo du nicht so viel Harz findest, nicht so viel Kienspan. Was gäbe es denn noch, damit wir im Winter vielleicht guten Zunder finden? Also finden wir da denn trockene Äste oder finden wir da noch Flusen in Blüten, in abgestorbenen Pflanzenteilen finden wir dann noch Pflanzenfasern, die wir nutzen können. Hier mal 1-2 Tipps noch für dich, was du vielleicht nutzen kannst. Du hast zum Beispiel meistens eine Stoffhose an. Und wenn du auf die Stoffhose, das geht besonders gut bei Jeanshosen, ich bitte dich aber im Winter keine Jeanshose anzuziehen, die ist wirklich ungünstig, wenn du da mal nass wirst, wird es unheimlich langsam trocken wieder, die Jeanshose. Aber du hast bestimmt irgendwie Baumwolle an, Baumwoll-T-Shirt, Baumwollhose oder ein Mischgewebe an der Hose, an den Beinen als Hose an. Versuch mal mit deinem Messer im 90-Grad-Winkel darüber zu reiben und zu schauen, ob du da Flusen abreiben kannst. Ja, das sind diese Flusen, die du vielleicht auch mal irgendwann in der Waschmaschine entdeckt hast. Und diese Flusen, das ist ein toller Zunder. Wenn der schön trocken ist, kannst du damit auf jeden Fall ein Feuer entzünden. Punkt 3. Führe eine Nachtwanderung durch und verbessere deine Orientierungsfähigkeit. Ja, das klingt jetzt mal ganz banal, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es im Winter viel, viel dunkler ist als im Sommer, außer natürlich die Tage, wo Vollmond herrscht. Aber du hast in den Wintermonaten auf jeden Fall viel dunklere und viel kürzere Tage. Und diesen Effekt können wir uns nützlich machen, indem wir eben eine Nachtwanderung durchführen und dort von der Dunkelheit profitieren. Auch wenn du dich fast nie im Wald in der Nacht fortbewegst, ist die Navigation und Orientierung im Dunkeln wirklich sehr wertvoll, weil du weißt nie, was ist. Du kannst wirklich mal in der Nacht auf den Zeltplatz ankommen und musst da immer noch vielleicht ein Zelt abbauen oder aufbauen und musst dich auch irgendwie versuchen, im Dunkeln zu orientieren. Klar, ich hoffe, du hast immer eine Stirnlampe dabei oder eine andere Lampe. Und dennoch, wenn du die Lampe hast, ist dein Sichtfeld eingeschränkt. In die Ferne blicken funktioniert nicht mehr gut. Nach links und rechts ist es meistens auch stockfinster. Und du musst dich viel mehr konzentrieren, um eben den Überblick zu behalten. Und das ist eine gute Übung im Winter zum Ausprobieren. Nachts mal zum Beispiel dein Tarp aufbauen, nachts mal dein Zelt aufbauen, nachts mal dein Lager einrichten. Ja, es ist dazu auch noch kalt. Das wird schon an deinen Nerven so ein bisschen ziehen, wenn du das noch nie gemacht hast. Und Hinzu kommt, dass viele Tiere dämmerungs- und nachtaktiv sind. Du hast also hier die Chance, in der Dämmerung Dinge zu sehen, die du vielleicht sonst nicht siehst im Sommer, weil die meisten Menschen eben bei Dunkelheit auch den Wald verlassen. Und das ist auch gleich die Überleitung zu Punkt 4, was du im Winter nämlich gut machen kannst, welchen Skill du noch trainieren kannst. Und das ist Fährten lesen, Spuren lesen, Tierspuren finden und diese schön deuten. Der Schnee, wenn der unten liegt, auf dem Boden, hinterlässt so wunderbar fantastische Tierspuren. Es ist viel einfacher, als das im Sommer zu machen. Du wirst, wenn du dich damit noch nie beschäftigt hast im Wald, fast nie Tierspuren sehen, weil die einfach nicht sichtbar sind durch das Gras, durch das Dickicht, durch den Reisig, durch die Tannennadeln und so weiter. Im Sommer musst du da die speziellen Plätze aufsuchen, um Tierspuren zu finden. Aber im Winter ist es viel, viel einfacher, Tierspuren zu finden, weil der Schnee ist eine riesige Spurenfalle für uns. Dadurch kannst du dich mit den ganzen Fußabdrücken der Tiere vertraut machen, während es eben zu anderen Jahreszeiten möglicherweise nur ein ganz kleiner Teilabdruck ist, den du findest. Und du wirst viele klare Trittsiegel finden und kannst dann mit diesen Geschenken nach Hause gehen, mit Fotos, mit Zeichnungen und schauen, wer ist denn da durch deinen Garten gelaufen, wer ist denn da durch deinen Wald gelaufen. Und du kannst auch die Tiere sehr gut verfolgen im Schnee. Ja, du kannst sehr gut deuten, wie alt ist die Spur und dann dem Tier folgen. Aber ich bitte dich hier, bitte folge dem Tier nicht zu sehr. Viele Tiere haben es im Winter wirklich schwer. Es ist schwer, Nahrung zu finden für die Tiere. Sie sind meistens auch am Limit. Und was sie dann überhaupt nicht brauchen, ist einen störenden Menschen, der ihnen hinterherrennt. Das kann für manche Tiere sogar den Tod bedeuten. Also bitte folge der Spur nur so ein bisschen. Und wenn du merkst, das sind richtig frische Spuren, dann geh bitte zurück und lass das Tier in Ruhe dort seinen Tag verbringen. Wir können uns mit dem Punkt 5 im Winter noch eine Dinge zunutze machen. Das ist zum Beispiel die Sterne am Himmel kennenlernen. Und Bushcraft zum Beispiel bedeutet für mich auch, die Natur mit all ihren Abläufen zu verstehen. Umso wohler kann ich mich in der Natur fühlen, umso sicherer fühle ich mich, wenn ich mich in der Natur auskenne. Und da gehört für mich auch dazu, die Sterne am Himmel zu kennen. Ich kann mich noch an meinen Astronomieunterricht erinnern in der Schule. Ich habe mich riesig auf das Fach gefreut und habe gedacht, wow, jetzt lerne ich die Sterne und die Planeten kennen. Leider war der richtig schlecht gemacht, der Unterricht. Und ich musste mir jetzt wieder nach und nach aneignen, ja, wo ist denn hier der Polarstern, wo ist denn der kleine Wagen, der große Wagen, was gibt es für Sternzeichen? Und wenn wir zum Beispiel den Polarstern kennen, dann können wir zum Beispiel navigieren. Und früher war das unheimlich wichtig, ja, die Navigation mit den Sternen, da fallen mir sofort die Seefahrer ein. Und es war früher die einzige Möglichkeit, auf hoher See eben die korrekte Richtung zu bestimmen. Und wenn du dir jetzt wieder Wissen über den Himmel, über die Position der Sterne und ihre Bewegung aneignest, dann verbesserst du damit natürlich auch deine Navigationsfähigkeiten. Und der Winter unterstützt uns hier wirklich erheblich, denn es ist wieder mal viel länger dunkel als im Sommer. Es ist eine großartige Gelegenheit, um die Sterne genauer zu studieren. Ich habe zur Navigation und Orientierung ohne Kompass auf meiner Website einen unheimlich ausführlichen Artikel mit 11 Methoden, wie du dich eben ohne Kompass sicher orientierst und die Himmelsrichtung bestimmst. Da ist auch eine Navigationsmethode dabei oder Orientierungsmethode dabei, wie das mit den Sternen funktioniert. Die lege ich dir nochmal sehr ans Herz. Punkt 6. Wir können im Winter auch anfangen, Pflanzen zu identifizieren, die nur im Winter wachsen oder immer noch im Winter wachsen. Und ich war zum Beispiel letzten Winter draußen und das war im Januar und ich war wieder total überrascht, was ich dort noch für essbare Pflanzen finde. Ja. Du musst dir vorstellen, dass auch die Hasen und die Mäuse und die Tiere auch nach Pflanzen suchen und es gibt noch Pflanzen im Winter. Ja, die sind dann aber meistens unter der Schneedecke ziemlich klein und vielleicht auch nicht mal so lecker wie im Frühling, wenn sie frisch ausgetrieben haben. Aber du findest noch essbare Pflanzen, du findest noch Notnahrung in Form von Pflanzen, auch im Winter. Und das ist zum Beispiel die Vogelmiere. Total lecker, total gesund. Ich esse sie sehr gerne, auch im Salat. Du findest auf jeden Fall noch den Löwenzahn, auch wenn er natürlich nicht so groß ist wie im Sommer. Und du findest auch den Spitzwegerich. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welcher Gegend du dich aufhältst. Ich bin hier im Norden von Deutschland, in Berlin, Brandenburg-Umgebung. Da habe ich natürlich nicht so viel Schnee wie vielleicht im Schwarzwald. Die Vegetation, die ändert sich ja dort, wo man sich auch aufhält. Ja, im Norden ist sie anders als im Süden oder im Westen auch anders als im Osten. Also das muss nicht für alle gelten, aber es ist möglich, dass man auch Notnahrung im Wald im Winter findet. Und es gibt noch viel, viel mehr. Ich habe dazu auch einen großen Artikel geschrieben, der heißt Notnahrung im Winter. Du findest dort unheimlich viele Beispiele, was du im Winter auch findest hier in Deutschland, damit du zum Beispiel im Notfall im Wald genau weißt, was du essen kannst. Ich verlinke den Artikel oder die empfohlenen Artikel, die ich dir jetzt hier schon genannt habe, auf der Website, wo der Podcast veröffentlicht ist, unten drunter. Da kannst du dir nochmal reinklicken. Nummer 7, die Identifizierung von Bäumen im Winter. Wenn du dich schon gut mit Bäumen auskennst im Sommer und zum Beispiel Bäume gut identifizieren kannst anhand ihrer Blätter, zum Beispiel die Linde, da sieht das Blatt aus, ein bisschen aus wie ein Herz oder die Weide, ja, dieses lange stabförmige Blatt oder auch andere Laubbäume wie Eiche oder Buche und so weiter, dann kannst du ja mal die Herausforderung annehmen und versuchen, diese Bäume auch im Winter zu identifizieren. Denn im Winter wird es viel schwieriger, denn die meisten Blätter sind nicht mehr an den Bäumen. Und wenn Schnee liegt, dann siehst du auch nicht unten die Blätter, die der Baum vielleicht abgeworfen hat. Das heißt, schau dir mal im Winter die Rinde an. Die Rinde ist nämlich in fast allen Jahreszeiten von den Bäumen ein wunderbares Merkmal zur Bestimmung des Baumes. Das ist eben der große Vorteil. Wir müssen nicht nach oben gucken und schauen, ob wir Blätter finden, sondern anhand der Rinde können wir jederzeit, bei den meisten Bäumen, es gibt immer Ausnahmen, keine Frage, können wir jederzeit schauen, was ist es für ein Baum. Passend dazu habe ich auch den Lesetipp an dich, 6 Bäume, die jeder Survivalist kennen sollte und auch 5 Nadelbäume, die du durch die Nadeln bestimmen kannst. Das kannst du nämlich auch das ganze Jahr über machen. Ich verlinke dir die Artikel auch noch unter dem Podcast hier auf der Webseite. Punkt 8, was im Winter zum Beispiel du noch machen kannst, ist eine Fackel oder eine Fettlampe bauen. Und ich habe ja schon betont, dass es im Winter lange dunkel ist und länger dunkel ist und früher dunkel wird. Und ich möchte das nochmal betonen, wenn du im Winter unterwegs bist, egal ob du jetzt campst, mit dem Tarp draußen schläfst und so weiter, da ist um 16 Uhr dunkel. Du musst dich also darum kümmern, dass es in deinem Camp auch teilweise heller ist, eine ganze Zeit lang. Und du wirst in der dunklen Jahreszeit viel, viel mehr Licht benötigen. Und ja, es gibt natürlich Stirnlampen, aber dafür brauchst du ständig Batterien. Und das Problem ist, dass man in der Dunkelheit natürlich nicht viel sieht. Und früher hatten unsere Vorfahren auch damit zu tun, dass natürlich gefährliche Tiere in der nächtlichen Landschaft umherstreiften. Ich kann mich noch gut an einen Ausflug erinnern. Letztes Jahr im Dezember war ich unterwegs mit einem guten Freund. Und wir waren mitten im Schnee, haben wir unser Camp aufgebaut im Wald. Und ich kann dir versichern, wenn du das machst und du bist in einem nicht ganz toten Wald, wird irgendjemand vorbeilaufen von den Tieren. Und da ist es immer gut, wenn man eine Lichtquelle zur Verfügung hat oder auch ein Feuer brennt. Und es stand dann halt auch 4 Meter neben uns der Fuchs. Und der kam nicht nur einmal an dem Abend, der war noch ungefähr 3-mal da, weil er natürlich geschaut hat, ob er was zu fressen findet oder was zu fressen bekommt von uns, hat natürlich nichts bekommen. Also Tiere, wilde Tiere bitte nicht füttern, sondern einfach weiterziehen lassen. Und das signalisiert natürlich auch Tieren, Achtung, hier sind Menschen, hier sind wir. Ein helles Feuer war früher für unsere Vorfahren die einzig wirkliche Verteidigung, wenn da mal wirklich auch gefährliche Tiere kamen. Und es ist auch so, dass Tiere vor Feuer einfach Reis ausnehmen oder Abstand halten. Und da bietet sich eine Fackel oder eine Fettlampe an. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie du eine Fackel selber bauen kannst. Das einfachste Fackeldesign besteht aus einem Stab mit einem Bündel Lumpen. Das würde ich dir aber jetzt nur empfehlen, wenn du in einer Notsituation bist, wenn du jetzt draußen bist. Dann schlepp nicht noch ein Bündel Lumpen mit rum und dann vielleicht sogar noch Öl oder Benzin oder Tierfett, sondern das kannst du zum Beispiel auch machen mit der Birkenrinde, mit Harz. Und dann kannst du da auch eine gute Fackel draus bauen, die auch ein bisschen länger brennt. Oder auch Kienspan ist ganz gut, brennt ja auch ziemlich lange, das harzgetränkte Holz. Klar ist es cool, wenn man einen Brandbeschleuniger hat, wie Paraffin oder auch Speiseöl geht da. Und das sind aber ausgezeichnete Zusätze für eine Überlebensfackel. Wenn du wirklich in einer Notsituation bist, dann ist es egal. Ja, da musst du auf dich aufmerksam machen oder dich irgendwie mit Licht versorgen. Ja, eine primitive Fackel kannst du auch aus einem Zweig bauen, aus einem grünen Zweig von 60 cm Länge, 5 cm Dicke. Dann wickelst du Stoff und Birkenrinde darum und fügst zum Beispiel noch ein bisschen Harz dazu oder auch ein bisschen Fett, Öl, was du übrig hast. Und dann kannst du da eine kleine Fackel draus bauen. Du kannst auch eine Lampe im Glas bauen, also so eine Öllampe oder auch Fettlampe genannt. Und diese Lampen, die sind nämlich tausende von Jahren alt und eine richtig gute alte Beleuchtungsmethode. Und die funktioniert auch richtig gut, habe ich auch schon gebaut. Du nutzt dazu noch einen pflanzlichen Faserdocht, nimmst dann Öl oder auch tierisches Fett, was du in einen Behälter füllst, den Docht hinein tust und der Docht saugt sich voll mit dem Öl. Dann zündest du die Lampe an und du kannst diese Öllampe oder Fettlampe ziemlich lange brennen lassen. Die brennt wirklich lange. Du kannst auch Schmalz nehmen oder Talg. Und du brauchst dafür aber nur einen feuerfesten und hitzebeständigen Behälter, etwa ein Einmachglas oder eine flache Metalldose. Wie du eine Fettlampe Schritt für Schritt baust, das zeige ich dir in dem Wildimpuls-Jahresprogramm. Das ist ein Videomodul. Da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du da vorgehst und deine eigene Fettlampe baust. Punkt 9. Was können wir noch im Winter machen? Klingt es mal trivial. Schnee für Trinkwasser schmelzen. Man sieht immer so einfach, die Menschen sich Schnee holen, Schnee schmelzen lassen, trinken. Das geht natürlich nur, wenn du einen Behälter hast oder einen feuerfesten Behälter. Den stellst du dann ins Feuer und da gibt es zwei effektive Arten, wie du das machst. Erstens, du besitzt schon ein bisschen Wasser, erhitzt das Wasser und fügst dann nach und nach Schnee hinzu. Das warme Wasser schmilzt dann natürlich den Schnee und es sammelt sich immer mehr Wasser in deinem Behälter. Und du musst da eigentlich nur darauf achten, dass eben nicht zu viel Schnee auf einmal in den Behälter kommt. Die zweite Methode ist, du besitzt einen Behälter ohne Wasser. Da musst du mit einer kleinen Menge Schnee beginnen, den erstmal schmelzen über dem Feuer und dann immer wieder kleine Mengen Schnee hinzugeben, sodass der Schnee sofort schmilzt, bis du eben genug Wasser hast, um größere Mengen Schnee auf einmal hinzuzufügen. Das ist viel effizienter, als mit einem Topf voller Schnee anzufangen. Also wenn du schnell Wasser brauchst, nimmst du diese beiden Methoden und hier auch einfach mal ausprobieren. Ja, es klingt trivial erstmal Schnee im Topf schmelzen. Mach's trotzdem mal. Es ist immer gut, immer bei Bushcraft, Survival, Wildnisfertigkeiten die Sachen selbst zu machen. Klar, du hörst es jetzt hier im Podcast. Du kannst meine Ratgeber lesen, du kannst meine Posts lesen auf Instagram und so weiter. Aber versuch's selber. Mach's mal selber. Nimm es selber. Nimm selber die Dinge in die Hand und du wirst merken, viele Dinge verhalten sich dann doch anders, als irgendjemand mal geschrieben hat. Es ist doch ein bisschen abgeändert, als du vielleicht erwartet hast. Und du wirst deine eigenen Erfahrungen machen und das ist auch unheimlich wichtig. Gerade bei Schnee. Manchmal ist er leicht, manchmal flauschig, manchmal trocken, manchmal ist er schwer, dicht und nass. Schnee hat viele verschiedene Eigenschaften. So, jetzt aber die spannende Frage, wie kannst du denn Schnee ohne einen Topf schmelzen? Stell dir mal vor, du hast zum Beispiel ganz viel Schnee, aber du hast nichts zu trinken und du solltest den Schnee definitiv nicht einfach in deinen Mund stopfen und dort lutschen. Das machst du eine ganze Zeit lang und du wirst merken, dein Körper wird unheimlich schnell auskühlen, dein Kopf wird unheimlich schnell auskühlen. Du wirst es an den Zähnen merken, an dem Mund. Du wirst es nicht schaffen, genug zu trinken in einer gewissen Zeit, indem du Schnee schmilzt und dass dein Körper diesen wieder dass dein Körper den schmilzt, sozusagen, aber gleichzeitig nicht abkühlt. Dein Körper wird durch Schneelutschen abkühlen. Mach das bitte in einer Überlebenssituation nicht, außer du hast wirklich keine andere Wahl. Es gibt Möglichkeiten, Schnee ohne Topf zu schmelzen. Einen Behälter kannst du dir in der Natur vielleicht suchen. Du kannst zum Beispiel Birkenrinde nehmen, daraus einen Behälter bauen. Du kannst vielleicht Fichtenrinde nehmen und dir einen großen Behälter daraus bauen. Voraussetzung ist natürlich, du hast irgendein Schneidwerkzeug. Ja, wie können wir das nun machen? Forme erstmal eine große Kugel Schnee. Die spickst du auf einen Stock auf und dann stellst du diesen Stock mit dieser Schneekugel ans Feuer und du wirst merken, dass sich dann dieser Schneekugelstock, der wird dann anfangen zu schmelzen. Ja, diese Kugel schmilzt, es wird anfangen runter zu tropfen und dort drunter stellst du dann eben deine Tasse, deinen Behälter und fängst die Tropfen eben auf. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit ist, wie du zum Beispiel Pulverschnee ohne den Topf schmilzt, ist, du füllst einen Stoffbeutel, also vielleicht ein Ersatzkleidungsstück, vielleicht auch eine Socke mit Pulverschnee, hängst die dann auch wieder neben das Feuer und lässt eben den Schnee durch die Strahlungswärme schmelzen, sodass dann auch wieder dieses Ersatzkleidungsstück, vielleicht diese Socke, zu tropfen beginnt. Und da stellst du auch wieder deinen Behälter drunter, der vielleicht nicht feuerfest ist, aber wasserfest und schon bekommst du dein Wasser, was du brauchst. Jetzt sind wir schon beim letzten Punkt angekommen. Welche Herausforderungen können wir noch im Winter annehmen? Ich glaube, eine mit der härtesten, die das noch nie gemacht haben oder die überhaupt damit erst anfangen, ist draußen zu schlafen. Also neben einem Feuer zu schlafen, warm zu bleiben, vielleicht auch neben einem Feuer zu schlafen oder auch nicht. Ich gehe mal darauf ein, eben neben einem Feuer zu schlafen, weil das nochmal vielleicht sogar ein bisschen schwieriger ist oder vielleicht auch für manche einfacher. Das musst du selbst ein bisschen rauskriegen. Und ich kenne zwei Methoden, um am Feuer zu schlafen. Und wenn du es richtig machst, ist es ein wunderbares Erlebnis im Winter. Es ist eh total schön, draußen im Winter zu schlafen. Ich liebe das, weil mein Tipp ist hier, du hast keine Mücken, du hast keine Zecken, du hast keine Insekten, die irgendwo hinkrabbeln. Du hast wirklich komplette Ruhe vor diesen Sachen, aber du hast natürlich die Kälte, die in deine Knochen zieht und da musst du dich gut schützen. Aber es ist herrlich, im Winter an einem Lagerfeuer zu sitzen. Mach das mal unbedingt. In der Gruppe, bei einem Survival-Training oder alleine, es ist ein Traum. Du kannst auch im Winter neben einem Feuer sitzen und denken, wow, das ist toll hier. Du kannst es aber auch total falsch machen. Du kannst auch frieren, obwohl du neben einem Feuer sitzt. Wenn du Pech hast, atmest du noch den ganzen Rauch ein und es wird eine elendige Nacht, ist mir auch schon passiert. Das Feuer, da kannte ich mich eben noch nicht gut aus. Das Feuer ist in mein Tarp gezogen und es hat so unheimlich da drin gestunken und ich konnte so schlecht atmen, dass ich eben das Feuer ausmachen musste. Das hat einfach nicht geklappt und dann eben ohne Feuer schlafen musste. Nächstes Mal checke ich vorher die Windrichtung und gucke auch, ob ich mein Tarp dann vielleicht sogar noch umstellen kann. Eins schon mal vorab, wenn du im Winter neben einem Feuer schlafen willst, du brauchst unheimlich viel trockenes Brennholz. Und zwar ist das wichtig, weil nasses Holz qualmt. Und such erstmal viel, such dir auch doppelt so viel, wie du denkst, dass es reicht. Ja? Und es ist total normal, dass fast jeder Outdoor-Anfänger das unterschätzt, wie viel Holz man wirklich braucht für ein Lagerfeuer. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Holzart drauf an. Wenn du Eiche und Buche zur Verfügung hast, ist es wunderbar. Brennt einfach schön lange. Schöne heiße Glut. Die Glut hält auch lange bei Eiche und Buche. Hast du zum Beispiel nur Weichholz zur Verfügung, Pappel, Weide, Linde oder vielleicht sogar auch dann Kiefer und Fichte. Das ist schon mal nicht ganz so weich, aber so mittelweich, mittelhart eben. Und das brennt halt auch nicht so lange, gibt auch nicht so eine ganz gute Glut. Bei den Nadelhölzern hast du wieder ein bisschen den Vorteil zwar, dass Harze enthalten sind und die gut brennen, Harze rußen aber auch und Qualmleiter auch viel mehr als zum Beispiel Buchen- oder Eichenholz. Also es kommt schon wieder auf das Holz ein bisschen drauf an. Aber hier die erste Herausforderung, die ich dir gerne stellen möchte, und du kannst dir ja mal überlegen, ob du vielleicht sowas mal annimmst. Hier meine Herausforderung Nummer 1, die ich dir sozusagen mitgebe auf den Weg. Beginne einfach mal neben einem Feuer zu schlafen. Du nimmst deine Plane mit, die du unten drunter legst, auf den kühlen Waldboden. Darauf legst du natürlich deine Isomatte, damit die dich von unten isoliert, und dort darauf legst du deinen Schlafsack oder deinen Biwaksack. Und dann schaust du mal, wie du am besten dort zurechtkommst neben einem Feuer. Wenn natürlich Schnee angesagt ist, nimmst du dir noch einen Tarp mit. Und die meisten Leute legen ihren Kopf Richtung Feuer, weil der Kopf eben in den Schlafsäcken oder Biwaksäcken meistens frei liegt oder auch die Leute eben ihren Kopf teilweise freilassen wollen. Eine Mütze ist natürlich immer Pflicht, im Winter keine Frage. Auch über den Kopf verliert man auf jeden Fall viel Wärme, auch über das Gesicht, was dann ja freilich die anderen Teile deines Körpers sind ja im Schlafsack oder Biwaksack. Und so könntest du dann dort schlafen. Ja, mit dem Kopf ab Feuer, legst dir vorher noch schön Feuerholz zurecht, dass du nicht aufstehen musst, dass du nicht aus dem Schlafsack musst. Wenn du frierst, habe ich 2 Tipps für dich. Ich friere zum Beispiel immer an den Füßen. Ich mache mir vorher Wasser heiß. Das kommt in eine 1 Liter Wasserflasche aus Kunststoff. Die kommen mit in den Schlafsack. Was auch noch geht, ist, du machst dir Steine heiß, wenn du Steine zur Verfügung hast, und vielleicht eine Metallbrotbüchse. Da machst du die Steine rein in die Metallbrotbüchse, weil die natürlich sehr heiß sind. Die lagen vorher im Feuer. Die Steine, die hast du richtig heiß gemacht, ja. Die lagen dort eine Stunde mindestens im Feuer. Und dann machst du die Metallbrotbüchse mit den heißen Steinen auch mit in deinen Schlafsack. Und ich kann dir versprechen, das wird deine Füße auf jeden Fall erstmal bei 0 Grad einige Stunden warm halten, wenn es richtig kalt ist. Und wir sind bei minus 5, minus 10. Dann wird die Wärmeflasche nicht ganz so lange halten. Da musst du vielleicht mal schauen, dass du was Größeres mit reinnimmst oder auch noch Wärmeflasche und die Steine kombinierst. Die 2. Herausforderung ist, wenn das geklappt hat mit dem Schlafsack, der Isomatte, der Plane und dem Feuer, dann versuchst du mal, das ist aber wirklich jetzt für die Harten, den Schlafsack wegzulassen und eine alte Wolldecke zu nehmen. Aber achte darauf, dass du da wirklich eine 100%ige Wolldecke dir besorgst, weil die sind recht feuerfest, die halten es aus, wenn da mal ein Funke drauf liegt. Und wenn du denkst, es könnte zu kalt werden, versuch's mal mit 2 oder mehr Decken. Das ist aber wirklich schon eine krasse Herausforderung dann. Und die Herausforderung 3 ist, wenn du wirklich noch eine Stufe höher gehen willst, ja, dann bau dir mal ein Bett, lass die Isomatte weg. Das heißt, du baust dir ein Trapperbett zum Beispiel, was komplett gefüllt ist mit Laub. Wie du so ein Trapperbett baust, das erfährst du auch im Wildimpulsprogramm in einer Mission. Das kannst du dir auch mal genau dort anschauen. Du musst eben diesen Wärmeverlust von der Kälte unten durchbrechen, indem du dir ein Bett baust. Und dort benutzt du dann isolierende Materialien, wie zum Beispiel Laub. Das ist auf jeden Fall eine harte Herausforderung, weil du musst dir den Boden im Winter vorstellen wie so ein Kältestaubsauger. Wärmestaubsauger sogar. Genau. Der einfach die ganze Wärme aus deinem Körper saugt. Wenn du auf dem Boden liegst, ohne Isolation, wirst du unheimlich schnell frieren. Ich glaube nicht, dass du es aushältst, da wirklich gut zu schlafen. Du wirst einfach frieren. Dein Schlafsack wird das fast nicht schaffen. Und du kannst zum Beispiel auch noch anfangen, einen Wärmereflektor zu bauen, der die Wärme ein bisschen abstrahlt, zu dir hinstrahlt. Und das ist eben was wirklich Herausforderndes im Winter ohne Schlafausrüstung. Neben einem Feuer zu schlafen, und manche nutzen auch die Hängematte, das wäre auch noch eine Herausforderung im Winter, die du machen kannst. Und der Punkt ist aber, gehe gerade beim draußen Schlafen im Winter hier schrittweise vor. Ja? Lern aus deinen eigenen Erfahrungen, fange klein an, fange erstmal so bequem wie möglich an und dann lass immer mehr weg. Ja? Dann versuchst du vielleicht mal auch mal ohne einen Tarp zu schlafen, sondern nur auf einer Plane und ein bisschen näher am Feuer. Und was immer cool ist, nimm Freunde oder Freundinnen mit, denn zusammen lassen sich Erfahrungen viel, viel besser sammeln. Der eine hat den Ratschlag, der andere hat einen anderen Ratschlag. Und ihr könnt eure Erfahrungen teilen. Und wie immer ist natürlich das Gute ist, die Fähigkeiten, die ich dir hier heute genannt habe in der Podcast-Folge, wie wir den Winter nutzen können, um unsere Survival- und Bushcraft-Fähigkeiten zu trainieren, können dir auch immer helfen in Notsituationen, wenn du vielleicht wirklich mal im Winter mit deinem Auto liegen bleibst und dort, wenn es hart auf hart kommt, eine Nacht irgendwo verbringen musst oder was anderes passiert. Und sie geben dir natürlich viel Selbstsicherheit, du sammelst Erfahrungen und das kann dir keiner mehr nehmen. Und nun würde ich gerne von dir wissen, war was dabei bei diesen 10 Ideen, was du vielleicht diesen Winter ausprobieren möchtest? Was du jetzt gehört hast, wo du dir denkst, ah ja, das könnte ich mal testen. Das klingt interessant. Ah ja, ich kann super mit dem Feuerbohrer im Sommer ein Feuer machen, dann mache ich das jetzt im Winter. Oder Feuerstahl, Feuer machen, gar kein Problem, schaffe ich auch super jetzt im Winter. Dann probier das mal aus, ja. Geh mal raus in den Winter und trainiere dort deine Wildnisfertigkeiten und du wirst merken, es wird andere Herausforderungen geben im Winter, die du im Sommer vielleicht nicht hattest und du wirst einiges lernen dabei. Gut, wie hat dir die Folge gefallen? Wenn sie dir gut gefallen hat und ich konnte dich hier ein bisschen anregen, inspirieren und dir ein paar wertvolle Hinweise geben, dann hinterlass mir bitte einen Kommentar und auch gerne eine Sternebewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast. Ich freue mich riesig darüber und wenn du jetzt denkst, diese Sachen, die der Martin hier erzählt hat, könnten auch für einen Kumpel oder für eine Freundin interessant sein, dann schick den Podcast rüber per WhatsApp, per Telegram oder per Signal oder per E-Mail oder per Direktnachricht per Instagram. Schick sie rüber an deinen Kollegen oder deiner Freundin, deiner Kollegin und damit der auch eben oder die auch in den Genuss kommt, hier diese Ideen mit zu bekommen und vielleicht ist ja da was dabei und ihr verabredet euch und macht was zusammen im Winter. Das wäre richtig toll, wenn dann noch was entsteht dabei. Das ist nämlich meine Vision hier, dass du rausgehst, dass du dir neue Fertigkeiten aneignest, dass du selbstständiger und autarker wirst. Und das machen wir hier mit dem Podcast und mit den Ratgebern auf der Webseite. Ich wünsche dir jedenfalls einen richtig tollen Winter und ja, viel Schnee und tolle Gegebenheiten zum Trainieren, zum Bauen, zum Werkeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaltest. Und bis dahin, schön wild bleiben. Mach's gut, ciao.